Herzlich willkommen im wohl innovativsten Schuppen zu unserem Podcast Embedded Vision aus der Gartenhütte. Heute wollen wir uns mal dem Thema nähern, welche ja fundamental unterschiedlichen Kameratypen es so gibt. Aber zunächst möchte ich natürlich meinen Co-Host begrüßen. Hallo Manuel.
Hallo Stefan. Schön, auch diese Woche wieder dabei zu sein.
Ja, wir wollten uns ja mal diesem Thema annehmen, ne, weil wir ja von den Zuhörern eigentlich gefragt wurden. Ne, so im privaten Bereich, wenn man an Webcam denkt, gibt es ja vor allem USB-Kameras. Von denen sprechen wir typischerweise eigentlich nie. bei uns sind es dann irgendwelche Kameras, wo wir von GMSL, FPD-Link, ganz anderen Schnittstellen sprechen. Und da kam natürlich die Frage auf, wieso ist das so? Ne? Was gibt es da eigentlich für eine Bandbreite an Kameras, an Verarbeitung, an Typen?
Ja, also wenn man sich das anschaut, das Feld ist gigantisch groß. Ne? Wie du schon sagst, im privaten Gebrauch kennt man die Webcam, die USB-Kamera. Steckt man ein, wenn man mal den Stecker richtig rum hat, dann ist er auch im Computer drin, wird erkannt, funktioniert, happy sein. Der Punkt allerdings mit diesen USB-Kameras sind mehrere Sachen. Einmal natürlich ist dieses einfache Handling mit dem Stecker eine Sache, wenn ich das Ganze im industriellen Umfeld mache, USB-Kabel raus, blöd, ne? Dann ist quasi Kamerabild auch weg. Das andere ist natürlich, dass die USB-Kameras ihre Treiber mitbringen. Die werden dann quasi im Betriebssystem auch installiert und dann auch die Kamera registriert, dass quasi das Betriebssystem dann in dem Moment auch weiß, ah, hier ist eine Kamera. Ich brauche dann immer noch eine Applikation, die das Ganze lädt. In dem Umfeld, wo wir sind, geht es eher um professionelle Kameras. Da kann man jetzt dann tatsächlich unterschiedliche Ausprägungen beobachten. Wir sind ja im Broadcasting-Bereich auch, Kinokameras-Bereich. Da geht es ja hauptsächlich darum, riesengroße Datenmengen und schöne Bilder zu filmen und dann irgendwo abzuspeichern. Dann ein anderes Feld ist natürlich das Automotive-Feld. Da geht es darum, natürlich auch quasi gute Bildqualität bei gleichzeitig geringem Preis und das Ganze mechanisch extrem robust. Denn kein Mensch möchte mit dem Auto fahren, beschleunigt mal schneller und dann so, hoppala, jetzt ist das Kabel rausgefallen. Ich halt mal schnell an und steck das USB-Kabel wieder irgendwo rein. Macht ja keiner. Und das Dritte, was ich mal so quasi als Spielfeld für uns aufmachen würde, sind die industriellen Kameras, also da, wo dann viel Gigavision eingesetzt wird. Und wenn man allein das anschaut, hat jede Untergruppe wieder 1000 verschiedene Ausprägungen. Vor allem, wenn ich jetzt mal diese zwei Felder Automotive und Industrial nehme, dann kann ich einmal ganz grob gesprochen die in Anführungsstrichen dummen Kameras anschauen und dann die Kameras mit einer gewissen Intelligenz, wobei Intelligenz mal alles bedeuten kann. Also da kann eine einfache Bildaufbereitung drin sein, da kann eine Kompression drin sein, kann aber auch schon irgendwie ein KI-Chip drin sein, der eine Detektion macht, also wirklich so richtige Smart Cam. Und wenn ich jetzt mal schaue, ich habe quasi, ne, ich versuche gerade so nach und nach wie so eine Strichliste abzuhaken. Bitte unterbrich mich, wenn du da irgendwo was sagen willst. Aber im Prinzip ist es so, wenn ich jetzt mehr Richtung Automotive mir das Ganze anschaue, dann habe ich einmal ganz viel verbreitet, in Anführungsstrichen sehr dumme Kameras. Das heißt, ich habe einen Sensor, ich habe einen Serializer und ich habe da meine Übertragungsstrecke. Das heißt, von meiner Kamera bekomme ich ein Bayer-Bild. Ich habe ein Compounding maximal, aber ansonsten unkomprimiertes Bild an der Stelle. Das heißt aber auch, günstig ist die Kamera, auf der anderen Seite keine Intelligenz. Das heißt, die ganze Intelligenz ist in der ECU und die muss die Kamera triggern, die muss die Verarbeitung machen, die muss dann auch dafür sorgen, dass vielleicht eine Detektion damit gemacht wird. Vielleicht macht sie ein Stitching, was auch immer. Also die macht die ganze Applikation. Das andere ist natürlich im Automotive-Bereich, ich habe vielleicht eine Kamera, da ist schon eine ISP drinnen. Quasi nächste Ausbaustufe. Wenn ich eine ISP habe, dann macht meine Kamera nicht nur einfach das Bayer-Bild, sondern auch quasi eine Farbaufbereitung und schickt es dann raus. Die nächste Stufe wäre natürlich, es gibt dann Kameras, die haben einen Chip noch integriert, der wenigstens diese SATIS-Initialisierung macht. Machen Sensor-Initialisierung, macht die SATIS-Initialisierung, sodass ich quasi dann direkt streamen kann. Aber auf der Seite muss man natürlich schauen, dass die ECU das entsprechend kann, beziehungsweise so ausgelegt ist, dass es nicht wie quasi meint, es ist eine dumme Kamera, versucht zu initialisieren und es passiert nichts, sondern die ECU muss es dann entsprechend auch unterstützen. Und das dritte in dem Feld ist dann tatsächlich die Smart-Kamera. Wenn ich dann noch ein direkt an der Kamera oder in der Kamera, im Kamerakopf, dann eine Verarbeitungseinheit habe, die dann auf Farbbildern in der Regel dann auch die Detektion macht.
Genau, und ich denke, der Grund, oder warum es so unterschiedliche Kameratypen gibt, ist, weil es halt hunderte von unterschiedlichen Applikationen gibt. Ne?
So ist es, ja.
Wenn man im Automotive-Bereich drin ist, manchmal will man ja wirklich auch vermeiden, dass an zu vielen Stellen irgendeine programmierbare Komponente dabei ist, irgendwie ein Microcontroller für eine Initialisierung, wie du gesagt hast. Weil man muss natürlich dann auch so ein Teil updaten können, dann spielt der Cyber Security auf einmal rein, dass man dann nicht eine kompromittierte Software da reinladen kann. Und da kann es natürlich manchmal einfach besser sein. Ich habe wirklich eine zwar leistungsfähige, also von der Auflösung, von der Framerate, also schon eine gute Kamera, aber einfach ohne Software. Da kommen einfach die Bilder raus und klar, ich habe dann keine große Abstrahierungsebene, wie du gesagt hast. Ne? Ich muss dann alles in meinem Steuergerät machen. Ne? Ich muss genau wissen, im Vorfeld, welcher Sensor ist angeschlossen, weil es eben nicht Plug and Play ist. Ne? Ja, da schließe ich dann nicht irgendwas an und kann über eine Initialisierung rausfinden, ah, das ist der Sony oder der Onsemi-Sensor, ne? Sondern nee, ich muss es wissen, ich muss den Link initialisieren, ich muss die Verbindung aufbauen, ich muss dann meinen Sensor initialisieren. Das ist so, ja, das eine Extrem. Und das andere Extrem ist halt, weil ich einfach vielleicht gar nicht will, dass es irgendwo ein separates Steuergerät gibt. Ich habe vielleicht gar keine große Anforderung an Auflösung. Ich weiß aber, ich brauche für irgendeine Beobachtung eine einfache Detektionsalgorithmik. Wie du sagst, ne, dann integriere ich das einfach in meine Kamera rein. Führt natürlich dann dazu, dass ich irgendwo einen kleinen bis mittelgroßen SoC da in meine Kamera rein integriere, habe natürlich den Vorteil, ich kann dort die Intelligenz direkt in der Kamera integrieren quasi. Ne? Ich habe alles unter Kontrolle, ich weiß genau, was wie wo passiert. Ich kann es auf die eine Applikation abstimmen und dann habe ich aber halt auch sämtliche Themen dazwischen, ne? Wie du gesagt hast, im Industrieumfeld, wo Geek Evision ein Thema ist, ne? Wo ich quasi eigentlich mir die Flexibilität geben will über Gigabit oder 10 Gigabit Ethernet oder whatever in ein Standardnetzwerk zu gehen, trotzdem quasi vielleicht gerade in dem Umfeld erstmal auch die Daten unkomprimiert zu übertragen, weil ich nicht vielleicht auch nicht die ganze Zeit einen Livestream brauche, sondern nur zu gewissen Triggerbedingungen auf meiner Host-Seite, aber jetzt nicht exakt wissen will, ne, habe ich die Kamera von dem Hersteller oder von dem Hersteller, weil ich bin ja im Ethernet-Bereich, ne, ich bin in meiner Standard- IT-Infrastruktur, also muss es dann da schon Automatismen geben. Ne? Die Kamera meldet sich, es laufen die automatisierten und spezifizierten Protokolle ab zwischen Host und Kamera. USB ja ähnlich, ne? Ich meine klar, Anfangszeiten oder gibt immer noch viele Systeme, die genauso sind, wie du sie beschrieben hast, das sehen wir leider immer noch zu oft, ne? Mit irgendwelchen wackeligen Steckverbindern. Da gibt es natürlich auch mittlerweile robuste Steckverbinder, ne? Gar keine Frage, aber man muss natürlich trotzdem auch sagen, dass USB insgesamt jetzt nicht irgendwie eine super stabile Verbindung ist, ne? Wo ich sage, da baue ich irgendein funktionales Sicherheitskonzept mit auf. Ne?
Allein die Datenrate, ne?
Genau.
Sie ist nicht garantiert.
Ich habe keine garantierte Datenrate, Latenz, es kommt halt viel drauf an, wie ist gerade mein Host ausgelastet. Ne? Trotzdem gibt es viele Applikationen, wo das völlig ausreicht. Ne? Niemand würde auch daheim am PC oder irgendwie auf die Idee kommen, was eine komplizierte Kamera anzuschließen. Ne? Das ist das Ganze gar nicht wert. Aber ich sag mal, da gibt es eben, weil die Applikationen so unterschiedlich sind. Ne? Manchmal im Consumer-Bereich ist das klassische Video-Streaming, ob da mal ein Bild fehlt oder nicht. Hauptsache, es bewegt sich ständig oder Hauptsache, es ist bunt. Da passt USB super. Das Gleiche kriegt man auch so ein Stück weit robuster, vielleicht mit einem Stecker. Dann kann man Richtung Ethernet, Richtung 10 Gigabit Ethernet gehen. Dann wird es dann schon standardisierter. Das heißt, da hat man schon gewisse Themen, wo sich Kameras, Kameratypen unterscheiden und dann natürlich auch, was wir jetzt auch ein wenig angeteasert haben, wo sitzt Software, ne, die eigentlich zu der Kamera gehört. Manchmal eben im Steuergerät, gerade wenn es im Automotive-Bereich reingeht, aus guten Gründen, wobei ich dann eben genau wissen muss, mehr oder weniger, dass ich an der Buchse den Sensor mit dem Interface anschließe. Ne? Also da darf man sich auch nichts vormachen. Ne? Da kann schon sein, dass wenn ich zwar das richtige Kabel habe, aber nicht den Hersteller A nehme, der in meinem Steuergerät drin ist, sondern Hersteller B, dann wird da nichts funktionieren.
So ist es.
Das,
so ist es.
Ne, das ist nicht dann wie Ethernet, wie Plug and Play, ne, wo ich dann anschließe und dann kann ich ein wenig rumpingen und kann ein wenig rumhacken, sondern nee, das geht halt einfach nicht. Ne. Mhm. Und hat aber trotzdem seine Vorteile, weil ich genau weiß, dass zum Beispiel im Kamerakopf keine Software ist, dass ich alles in meinem Steuergerät machen muss, hat auch Vorteile, kommerzielle, hat aber vielleicht auch Nachteile, ne, dass ich vielleicht viele Aufwände habe, weil ich die Kamera ja nur über 2-3 ja, Ecken quasi irgendwo monitoren kann. Ne? Also was mache ich denn, ne? Wenn ich da eine GMSL-Verbindung habe oder FPD-Link-Verbindung? Ich habe meine Serializer-Deserializer-Verbindung aufgebaut. Aber warum auch immer hat der Sensor ein Problem? Sprich, ich muss den von meinem Steuergerät eigentlich ständig monitoren. Auch da gibt es natürlich viele proprietäre Mechanismen, ne? Über GPIOs, die übertragen werden, über Polling, was ich machen kann. Du hast das aber auch angesprochen, man kann ja natürlich auch überlegen, so einen Mini-Microcontroller mit dem Kamerakopf zu nehmen, aber das ist halt, ja, diese unterschiedlichen Kameras, Kameratypen, da gibt es ja sehr viele Dimensionen, ne? Wo eben welche Richtung man es treiben kann, alles eben sehr applikationsabhängig und da gibt es eigentlich nicht unbedingt nur richtig und falsch.
Genau, und das schauen wir uns ja auch eigentlich immer an. Da muss man auch sagen, ja, wenn wir eine Kundenanfrage haben, dann schauen wir uns das ja auch an. Da sind dann ganz oft auch ein bisschen die Stückzahlen dann auch mit drinnen. Wo kann ich denn was hinbauen? Load Balancing ist so ein Buzzword auch, ne? Wo muss ich was reinsetzen? Genau, aber total spannendes Thema. Ich denke, man hat schon gemerkt, da gibt es einfach ein Riesenfeld, das man da bearbeiten kann. Wenn ich allerdings jetzt auf die Uhr schaue, dann sehe ich, wir sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Von daher der Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die E-Mail podcast@solectrics.de gibt es auch diese Woche wieder. Da kann man sich sehr, sehr gerne hinwenden mit Fragen, Anregungen und Kommentaren.
Und ansonsten wünschen wir wieder eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und
ciao.